Ja, wir sind dankbar für die Aufforderung, den Menschen das Evangelium sagen zu dürfen. Im Judasbrief lesen wir ja nicht, dass die Welt im Argen liegt. Das wissen wir, das brauchen wir gar nicht zu erklären. Die ganze Welt liegt im Argen und die Ungerechtigkeiten nehmen überhand. Und das ist normal, denn die Welt ist Welt. Sie bleibt auch Welt, so sich die Welt nicht zu dem lebendigen Gott bekehrt. Und wenn wir jetzt auch aus Bolivien die Berichte hören, merken wir, das ist weltweit so. Die Ungerechtigkeit nimmt überhand. Aber der Judasbrief und auch die anderen Briefe, sie zielen darauf ab, dass die Gemeinde Jesu untereinander wachsam ist. So wie einst Paulus geschrieben hat im Korintherbrief, was gehen mich die draußen an, dass ich sie richte? Richtet ihr nicht die da drinnen sind? Da muss es ordentlich zugehen. Und Judas, der ja eigentlich von der Freude des Glaubens schreiben wollte, sah sich genötigt, doch die Christen für ihr Glaubensleben aufmerksam zu machen, was sich dort einschleichen kann. Wie Gemeinde Jesu auch örtlich unterwandert werden kann. Was plötzlich da für Menschen hier und da hineinkommen, die sich Christen nennen, aber gar nicht Christus angehören. Die ihrem eigenen Kopf nachgehen, ihren eigenen Bedürfnissen. Das sollten die Gemeinden, die diesen Brief kriegten, den inspirierten Brief, neu kontrollieren. Wie ist denn das bei uns? Aha, darum ist das so durcheinander, weil daneben Eingeschlichene sind, die sich ganz anders verhalten. Sie sagen zwar Jesus, aber sie meinen ihn nicht. Sie sprechen zwar von Gott, aber sie unterstellen ihr Leben ihm nicht. Und deswegen kommt dort etwas heraus, was die Gemeinde Jesu blockieren soll. Heute wollen wir die Verse 14 bis 16 betrachten aus dem Judasbrief. Aber ich möchte auch den Vers 12 im Zusammenhang nochmal lesen, damit wir wissen, worauf sich dies bezieht. Da heißt es nämlich, diese Unfläter prassen bei euren Liebesmahlen ohne Scheu, weiden sich selbst, sie sind Wolken ohne Wasser, von dem Winde umgetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal erstorben und ausgewurzelt. Ja, sie sind ja wilde Wellen des Meers, die ihre eigene Schande ausschäumen. Irre Sterne, welchen behalten ist das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit. Und nun diese Verse, die wir näher betrachten wollen. Es hat aber auch von solchen geweissagt Henoch, der siebente von Adam, und gesprochen, siehe, der Herr kommt mit vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Gottlosen um alle Werke ihres gottlosen Wandels, womit sie gottlos gewesen sind, und um all das Harte, das die gottlosen Sünder wider ihn geredet haben. Diese murren und klagen immer da und wandeln dabei nach ihren Lüsten. Und ihr Mund redet stolze Worte und achten das Ansehen der Person um Nutzens willen. Soweit Gottes Wort. Ich habe es überschrieben mit der Trost der Gerechtigkeit oder Gerechtigkeitstrost. Gott will seine Gemeinde trösten im Blick auf die Gerechtigkeit, die er üben wird. Keine Gottlosigkeit wird zu ihrem Ziel kommen. Sie wird gerichtet werden. Allerdings nicht von uns, sondern von Gott selbst. Und die Gemeinde sollte getröstet werden über dem, dass Gott das alles sieht, was Unrecht ist. Und er wird alles zur Rechenschaft ziehen. Aber Gemeinde Jesu soll geborgen bleiben, auch in dieser Zeit der Ungerechtigkeit, und sich einfach freuen an dem neuen Leben und aus dieser Freude, dem Frieden, einfach Zeugnis geben können von dem wunderbaren Leben aus Gott. Zeugnis geben können. Zeugnis gibt man ja von dem Guten, nicht von dem Schlechten. Das ist sowieso da. Gemeinde Jesu muss, und das ist auch kein Geheimnis, solange sie besteht, durch mancherlei Trübsale gehen. Schon bei der ersten Missionsreise, wo der Apostel Paulus sehr angegriffen worden ist, in Kapitel 14, Vers 22, er wurde ja gesteinigt, ging er zurück in diese Gemeinde zu Lystra. Er wurde dort gesteinigt, stand auf, die Leute dachten, er sei tot. Und dann redete er mit den Gläubigen, die ja nun sicher Furcht bekommen haben. Die haben ja mitgekriegt, was passiert, wenn man an Jesus glaubt. Ja, da wurde der Apostel einfach mit Steinen beworfen, in der Hoffnung, dass er tot sei. Aber was sagt der Apostel Paulus hier? Er sagt, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, dass sie im Glauben blieben und dass wir durch viel Trübsal müssen in das Reich Gottes gehen. Kein Geheimnis. Wer keine Trübsal haben möchte, der muss abweichen von dem schmalen Weg. Der muss auf dem breiten Weg ein Zuhause finden, um Solidarität mit der Welt einzugehen. Aber wer auf dem schmalen Weg bleibt, muss Trübsal erdulden. Im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 29, sagte ja der Apostel auch zu den Gläubigen, es ist euch gegeben, nicht allein an Jesus zu glauben, sondern euch ist es gegeben, auch um seines Namens willen zu leiden. Ja, wer hört das schon gern? Aber es gehört dazu. Das ist die Normalität in dieser Welt. Christus hat gelitten für uns. Er wurde verachtet. Er war der Allerverachtetste. Er hat Dinge sich sagen lassen müssen, die uns noch gar nicht gesagt worden sind. Er, der nur Gutes tat und jeder erkannte das, wurde beschimpft. Er hätte den Satan in sich. Er macht alles schlecht. Wie viel mehr werden seine Diener dann, können seine Diener beschimpft werden? Das ist normal. Euch ist es gegeben, nicht allein an Christus zu glauben, sondern auch um seines Namens willen zu leiden. Oder denken wir an das Wort im Römerbrief, wo der Apostel Paulus im 8. Kapitel schreibt, Vers 17, wenn wir doch Kinder sind, dann sind wir doch auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, so wir mitleiden. So wir mitleiden. In der Welt gibt's nur Leiden. Wer Jesus folgt, hat hier in dieser Welt, die im Argen liegt, immer Leiden zu erwarten. Geht gar nicht anders. Im Geiste oder vielleicht sogar auch im Leibe. Wir haben sie ja nur im Geiste derzeit. Andernorts in der Welt sogar im Leibe. So wir mitleiden. Und wir dann mit erhoben werden zu der Herrlichkeit des Herrn, die uns bereitet hat. Also das Leiden der Gemeinde Jesu ist normal. Gehört in diese Welt, weil die Welt Gott nicht akzeptieren will. Kann sie ja nicht. Der Satan kann Gott nicht die Ehre geben. Und der Satan ist der Fürst dieser Welt, sagt doch die Schrift. Und er lässt nicht zu und will nicht zulassen, dass etwas anderes als sein Maßstab in diese Welt kommt. Er macht es ja oft sehr raffiniert. Er versteckt sich ja hinter mancherlei Worten, Gesten und Werken. Ja, er verstellt sich sogar als Engel des Lichtes. Er kann als Jesus erscheinen oder als Maria, als irgendein Heiliger. Und so tun, als ob er das Gute für den Menschen will. Ich denke dann immer an dieser Stelle, fällt mir gerade wieder ein, an diesen Zyklus, den Richard Wagner geschrieben hat über die Götter der Germanen, Wotan und dergleichen. Da gibt es ja in dem einen Zyklus Siegfried genannt, ein Gespräch zwischen Siegfried, der so als Halbgott dargestellt wird, und diesem Gnom Mime. Und er braut dort einen Sud, den er diesem Kind zu trinken geben will, damit dieser Siegfried ihm gehorsam ist. Und dann sagt dieser Siegfried, ja, du sinnst wohl auf meinen Schaden. Nein, das verstehst du falsch, ich will dem Kind nur den Kopf abhauen. Das wird dort gesagt. Ach so, nur den Kopf abhauen. Das ist der Satan. Er will uns nur den Kopf abhauen, mehr nicht. Damit wir keine Zeugen mehr sind. Aber wir stehen mitten in dieser Welt und der Herr hat dir gesagt, er achtet auf seine Schafe. Und die Pforten der Hölle werden seine Gemeinde nicht überwinden. Die Präsenz des Verführers und falscher Lehrer kann nicht vermieden werden. Die gibt es immer, immer, immer. Mal mehr sichtbar, mal weniger sichtbar. Aber die Bewahrung vor ihnen ist durch die enge Gemeinschaft mit Jesus Christus auch gegeben. Die Bewahrung vor ihnen. Er erleuchtet unsere Sinne, um erkennen zu können, wo wir uns nicht hinziehen lassen sollen. In dem Gebet, das Jesus seinen Jüngern sagte, wie sie beten sollen, sie baten ja darum, lehre uns auch beten, kommt ja dieses Wort vor, erlöse uns von dem Bösen. Matthäus 6, Vers 13. Das heißt von der Gegenwart des Bösen. Die Gegenwart des Bösen ist ständig da. Aber wir freuen uns auf den Tag, dass wir aus der Welt genommen werden und von der Gegenwart des Bösen getrennt werden. Erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich, ja? Bis zur Wiederkunft leben wir in der Gegenwart des Bösen. Und niemand sollte sich wundern, dass das Böse wirklich böse ist. Das ist ganz normal. Es gehört in diese Welt. Die Welt ist nicht geistlich und göttlich, sondern sie meint das, was der Geist dieser Welt, nämlich des Satans, sagen möchte. Das Übel hat einen Sinn, das Böse, erlöse uns von der Gegenwart des Bösen, möchte die Gemeinde Jesu bedrängen und schwächen. In der Zeugniskraft. David hat es ja schon in einem Psalm, und die Psalmen sind ja auch durch den Heiligen Geist inspiriert, ja. Jesus weist ja auch darauf hin, dass sie von ihm sprechen. Am Ende des Lukas-Evangeliums steht das. Da steht auch in Psalm 62, Vers 5a, die denken nur, wie sie ihn dämpfen können. Also die Widersacher denken nur darüber nach, wie können wir die Gläubigen dämpfen? Wie können wir sie dämpfen? Es geht gar nicht mal um den Streit untereinander, den sie haben. Dieser Streit untereinander soll letztlich gegen die Gemeinde gerichtet sein. Wie können wir sie denn, wie können wir sie aus dem Gleis werfen? Wie können wir sie mit involvieren in unsere Zwistigkeiten? Dann lösen wir sie nämlich von ihrer Ebene des Glaubens. Sie denken nur, wie sie ihn dämpfen, fleißigen sich der Lüge, geben auf der einen Seite gute Worte, aber im Herzen fluchen sie. Fluchen sie. Das hat ja vielleicht jeder schon mal ganz persönlich erlebt im Umgang mit Mitmenschen. Ach, was können die für nette Worte sagen? Aber dann schaut man in ihre Augen und merkt, die meinen das gar nicht, was sie da sagen. Sie denken was ganz anderes. Sie reden nur so freundlich. Das ist das, um uns zu blockieren. Dann sollen wir uns ärgern. Und wenn ich mich ärgere, ja, dann kann ich nicht mehr das Evangelium der Freiheit verkündigen. Dann bin ich blockiert. Und das ist das Wesen dieser Welt und das Wesen des Feindes. Und auch hier im Judasbrief wird darauf Bezug genommen. Da sind Leute, die wollen euch blockieren. Die Dreistigkeit der Verführer oder genannt die Nebeneingeschlichenen rührt daher, dass sie glauben, keinen Gericht für ihre Taten anheimzufallen. Sie wissen zwar, dass sie falsch handeln, aber sie glauben nicht, dass sie dafür einst eine Strafe empfangen werden. dass es eine Konsequenz hat. So auch in dem Gleichnis Jesu von den falschen Weingärtnern. Matthäus 21, da sind ja Weingärtner eingestellt worden, um in einem Weingarten, der ihnen ja nicht gehörte, sondern ein Besitzer, dort zu arbeiten. Und Jesus gibt dort ein Gleichnis, die dort nebenein schleichen, wie verhalten die sich? Als die Zeit kam, Früchte einzusammeln, sandte der Besitzer des Weinbergs Knechte dorthin, dass sie von der Frucht etwas nach Hause bringen sollten. Und da heißt es, da nahmen diese Weingärtner, diese Knechte, einen stäubten sie, den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Das heißt, ihnen gehörte ja gar nicht der Weinberg, aber sie waren da drin. Sie waren da drin. Und so ist das auch, wenn Judas schreibt, die nehmen eingeschlichen, die sind da mit drin. Und sie handeln ganz anders, als eben Gemeinde Jesu handeln sollte. Und dann schickte der Besitzer noch andere Knechte, mehr als die vorhergehenden, da steht in Vers 36, und sie taten ihnen genauso. Ja? Und danach sagte der Weinbergbesitzer, dann werde ich meinen Sohn senden. Vor dem werden sie sich doch wohl scheuen. Wir lesen Vers 37, er sandte seinen Sohn, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Da aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut an uns bringen. Und sie nahmen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Natürlich ist das ein Beispiel, was auf Jesus Christus hin gedeutet wird. Das hat der Herr gesagt, aber so sind handeln die Nebeneingeschlichenen. Die handeln auch so. Sie versuchen, Rechte, die ihnen nicht zustehen, an sich zu ziehen. Und die, die das Recht haben, den Weinberg und die Frucht daraus zu essen, beiseite zu stellen. Das ist die Arbeit des Satans, auch in unseren Tagen. Und das sollen wir nicht übersehen. Und sollen nicht auf diese Dinge uns einlassen oder uns davon vom Herrn dann trennen lassen. In der Gemeinde Jesu kann also auch alles Übel nicht herausgetan werden. In einem Gleichnis sagte der Herr Jesus auch, es wächst Unkraut und Weizen zugleich. Ja, die Jünger, die sagten ja dann, und die Knechte des Bauern, ja, sollen wir denn das Unkraut rausreißen? Nein, nein, macht das nicht. Ihr habt nicht die Unterscheidungskraft. Was tut ihr, wenn ihr das macht? Ihr reißt das Gute mit aus, weil ihr nicht die Herzen prüfen könnt. Ihr schaut nur, was außen ist. Deswegen lasst es miteinander wachsen. Es wird mit den Gläubigen wachsen, aber bleibt ihr Weizen, bleibt Weizen. Fangt nicht an, euch mit dem Unkraut solidarisch zu erklären. Weizen soll Weizen bleiben. Es kommt die Zeit, wo genau deutlich gemacht wird, was zu Gott gehört und was nicht. Die Heiligen, die Gläubigen, und das will Judas hier in seinem Brief auch hervorkehren und deutlich machen, sollen ihre Hoffnung allein auf ihren Erlöser stellen. Herr, du bist mein Herr, du machst alles. Ich brauche gar nichts zu regeln. Du regelst alles. So auch in Offenbarung 13, Vers 10, wo es ja in dem 13. Kapitel heißt, dass dem Antichristen die Vollmacht gegeben ist, auch über die Heiligen, sie aus dem Mittel zu tun, ja auch ins Gefängnis zu führen und so weiter. Hier ist Geduld der Heiligen. Geduld der Heiligen. Verlasst euren Glauben nicht. Verlasst die Beziehung zu eurem Erlöser nicht. Auch wenn alles drunter und drüber geht. In Matthäus 7 wird es ja auch deutlich, da werden ja die falschen Bekenner von der Himmelstür abgewiesen. Was sind das für Bekenner? Sie sagen, Herr, Herr, ach, so fromm, ist ja wohl ein Mitchrist. Wir haben doch in deinem Namen geweissagt. Wir haben Taten getan in deinem Namen. Tja, ich kenne euch gar nicht. Da könnt ihr noch so lange Herr, Herr reden und eure frommen Arten hervorbringen. Gott sieht das genau. Er wird sagen, ich kenne euch nicht. Tür zu. Habe ich noch nie erkannt. Ihr wart noch nie bei mir. Ihr habt bloß immer Herr, Herr gesagt. Ihr habt bloß immer ein frommes Wesen. Und mit dem haben wir es auch heute zu tun. Denkt mal auch an die Zeit unter Hitler. Da gab es viele Christen, das sogenannte deutsche Christentum. Die sind in die Kirche gekommen, jeden Sonntag. Und sie waren dafür, dass man die Juden ausrottet. Ja, aber haben Herr, Herr gesagt. Haben Herr, Herr gesagt. Und dann gab es auch hier dem Herrn sei Dank, die bekennende Kirche. Da, wo sich die wahren Gläubigen zusammengefunden haben, haben gesagt, da können wir nicht mehr mitmachen. Die sagen zwar Herr, Herr, aber mit denen können wir nicht gehen. Das ist das, was Judas hier hervorkehren will, dass die Gläubigen sich bewahren lassen. Allerdings, die bekennende Kirche ist dann auch verfolgt worden, weil sie nicht in das religiöse Herr, Herr rufen mit eingestimmt haben. Judas will also auch hier inspiriert durch den Heiligen Geist die Gläubigen ermutigen, besonders in schwierigen Zeiten und je näher das Wiederkommen des Herrn ist, dem Verführungsdruck nicht nachzugeben, sich nicht aus der Reserve locken zu lassen, sich nicht aus der Rüstung des Glaubens drängen zu lassen, sondern schlicht und einfach bei ihrem Erlöser zu bleiben. Denn das Kreuz Christi hat Vollmacht über allem Bösen. Wenn der Herr uns nicht bewahren kann, kann es keiner. Dann kann es keiner. Ja, und es steht ja auch im Psalm, wo der Herr nicht die Stadt behütet, ist es vergeblich, dass jemand versucht, sie zu behüten. Wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten die Arbeiter umsonst. So einfach ist das. Und das sollen Gläubige immer wieder auch für ihr persönliches Leben merken. Herr, wenn du mich nicht bewahrst, ja, dann kann ich ja hier machen, was ich will. Ich werde nicht bewahrt sein. Du bist mein Herr. Du musst mich bewahren. Das gerechte Gericht kommt über alles gottlose Wesen. Das Böse in der Welt wird niemals siegen. Niemals siegen. Niemals, können wir sagen. Auch wenn es augenscheinlich manchmal so aussieht. Es wird nicht siegen, weil Gott darüber steht. Judas weist auf Henoch hin, der noch vor der Sintflut, vor diesem großen Gericht, was über die Welt ging, hinweggenommen wurde, dass auch er in den großen Anfechtungen der damaligen Zeit immer wieder getröstet wurde und er blieb fest. Er blieb fest im Glauben, in dem Laufen mit seinem Gott. Und er bekam auch die Schau. Darüber am Ende wird Gott alles zurechtbringen. Er sah das Ende der Gottlosigkeit. Darum konnte er durchhalten bis zum gerechten Handeln Gottes. Und das müssen auch wir in unserer Zeit, und das mussten Gläubige zu allen Zeiten, durchhalten bis zum gerechten Handeln Gottes. Von Henoch lesen wir ja, aber ihr kennt ja diese Stelle, doch möchte ich sie einfach mal aufschlagen. Es ist gut, wenn wir immer wieder mal reinschauen. Lesen wir ja, dass er der siebte, so wie es Judas sagt, von Adam war. Siebte Generation, ja. Können Sie jetzt nicht alle aufzählen. In Kapitel 5 könnt ihr das nachlesen. Er war 65 Jahre alt, Vers 21, und dann zeugte er Methuselah. Nachdem er Methuselah gezeugt hatte, blieb er in einem göttlichen Leben 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und weil er ein göttliches Leben führte, indem er sich einfach an den lebendigen Gott festhielt, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Und in Hebräer 11, Vers 15 steht auch von Henoch, der da glaubte. Und dann heißt es ja nachher Hebräer 11, Vers 5 und Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wenn wir Gott gefallen wollen, müssen wir ihm beim Wort nehmen und uns führen lassen von ihm. Schafe beurteile nie den Hirten, sondern die Schafe werden vom Hirten beurteilt. Schafe führen nie den Hirten, sondern der Hirte führt die Schafe. Petrus vor Pfingsten, er spiegelt ja den Charakter wider, den wir Menschen vom natürlichen Wesen her haben. Er sagte, ich bestimme, wie ich meinen Meister beschütze, und schlug dem Malchus einfach das Ohr ab. Und Jesus sagt, lass ihn doch so machen. Was machst du hier eigentlich? Das ist so normal. Steck das wieder weg. Oder denkst du, ich könnte nicht mehr denn 12 Legionen Engel herbeirufen? Denkst du, ich brauche dich dazu? Es war eine wichtige Lektion, die wir auch heute immer wieder hören müssen. Jesus sagt, ich brauche dich nicht dazu. Das mache ich allein. Und wenn ich das so gehen lasse, dann hat es seinen Sinn. Also fusch nicht dazwischen. Lass es gehen. Bleibe du nur bei mir, Petrus. Ja, ich bin doch so stark. Nein, du wirst mich sogar dreimal verleugnen. Niemals. Aha, niemals. Ja, wenn die Meisterstunde kommt, dann merkst du das. Und er hat's getan. Und er weinte bitterlich, weil Gott in Jesus recht hat und sein Leben nicht unter seiner Führung geführt werden konnte. Er musste einfach doch sich unterstellen dem Willen des Herrn. Er hat es erkannt. Also ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Henoch, dessen Name heißt ja Einweihung. Einweihung. Er ist eingeweiht worden in den neuen Lebensabschnitt, nach dem Gericht, nach der Sintflut, in die Gemeinschaft mit Gott. Ja, der Herr kommt mit vielen tausend Heiligen, um Gericht zu halten. Und die Zahl 7 steht für Vollständigkeit. Wenn wir im Propheten Jesaja lesen, und wir müssen immer die ganze Schrift lesen und nicht nur Auszüge und einzelne Teile, das Alte Testament gehört mit dem Neuen zusammen, da heißt es dann, wohlan alle, die ihr durstig seid, in Kapitel 55 und Kapitel 57, dass der Gerechte umkommt. Niemand ist da, der es zu Herzen nehme. Und heilige Leute werden weggerafft. Niemand achtet darauf. Denn, und das ist jetzt das Wichtige, die Gerechten werden weggerafft vor dem Unglück. Henoch ist weggenommen worden vor der Sintflut. Und die Gemeinde Jesu wird entrückt vor der großen Trübsal. Vor der großen Trübsal. Ja, die Gerechten werden weggerafft vor dem Unglück, und die richtig vor sich gewandelt haben, kommen zum Frieden und ruhen in ihren Kammern. Und so wurde Henoch getröstet über dem, was Gott bereitet hat. Und er sah es und er war dankbar. Er wusste, Gott behält alles im Griff. Henoch soll uns also darauf ermutigend hinweisen können, dass auf der einen Seite die Gemeinde durchgetragen wird vom Herrn bis zur Vollständigkeit und zur himmlischen Vollkommenheit, und auf der anderen Seite auch das gerechte, vollständige Gericht über alles Übel der Welt verhängt wird. Das soll uns auch trösten. Ja, Gott wird ein totales Gericht über alles gottlose Wesen ausüben. Aber er wird auch total seine Gemeinde hindurchtragen, bis zur Vollendung. Das bedeutet, während die vollständige Gemeinde Jesu in die Herrlichkeit des himmlischen Vaters eingeweiht wird, Henoch, Einweihung, ja, eingeweiht wird, müssen alle Kämpfer gegen das erlösende Evangelium an den Ort der Qual gebracht werden. Von der Gemeinde heißt es in 2. Korinther 3, Vers 18, wir werden verklärt in das Bild Jesu, immer mehr, bis zur Vollkommenheit, dass wir ihn sehen, wie er ist. Und von den Gerichteten heißt es, da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlischt, Markus 9, 43 bis 48, dreimal sagt es der Herr, das kommt, das kommt, das kommt. Aber auch die Herrlichkeit kommt. Das Gericht wird gehalten, wie es schon Henoch offenbart worden ist. Judas sagt, schaut mal. Deswegen bleibt einfach bei eurem Herrn und passt auf, dass ihr nicht verschmolzen werdet mit dem Wesen dieser Welt. Zuerst bei der Wiederkunft Jesu zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches wird Gericht gehalten. Das können wir lesen in Offenbarung 20, Vers 1 bis 3. Ich sah einen Engel vom Himmel fahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand, und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche ist der Teufel und Satan, und band ihn 1000 Jahre. Und er warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und versiegelte obendrauf, dass er nicht mehr verführen sollte, die Heiden, bis das vollendet würden, 1000 Jahre. Und danach muss er loswerden, eine kleine Zeit. Und ich sah Stühle, und die setzten sich darauf, und ihnen ward gegeben das Gericht und die Seelen derer, die enthauptet sind um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen und die nicht angebetet hatten das Tier noch sein Bild und nicht genommen hatten sein Mahlzeichen an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese lebten und regierten mit Christo 1000 Jahre. Henoch hat das alles gesehen. Und in Matthäus 25 wird ja auch von der Wiederkunft und Ankunft des Königs aller Könige gesprochen. Und dann lesen wir ja, dass er Gericht halten wird über die, ihr habt etwas meinen geringsten Brüdern nicht getan. Das werden wir jetzt richten. Kommt alles dran. Was die Welt der Gemeinde antut, wird verurteilt und beurteilt von Gott. Was ihr meinen Geringsten nicht getan, hat er mir nicht getan, geht in den Abgrund. Macht der Herr selber. Und dann kommt das Endgericht nach den 1000 Jahren. In Offenbarung 20, Vers 7 bis 10 lesen wir dann auch. Und wenn 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan loswerden aus seinem Gefängnis und wird ausgehen zu verführen die Heiden an den 4 Enden der Erde, den Gog und den Magog, sie zu versammeln zum Streit, welcher Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umringten das Heerlager der heiligen und geliebten Stadt, und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den feurigen Pfuhl und Schwefel, da auch das Tier und der falsche Prophet war, und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und in Vers 15 lesen wir es auch, so jemand dann nicht ward gefunden, geschrieben im Buch des Lebens, der ward auch geworfen in den feurigen Pfuhl. Das Gericht kommt. Henoch sah den Herrn mit vielen tausend Heiligen kommen, Gericht zu halten. Gottes Gerechtigkeitstrost über allem Leid, was die Seinen erleben müssen in dieser Welt, wird ans Licht kommen. Römer 1, Vers 18, Gottes Zorn vom Himmel wird offenbar über alles gottlose Wesen. Deswegen sagt der Herr zu Petrus, also kümmer du dich nicht darum, das mache ich. Ja. Meinst du nicht, dass ich das kann? Doch, ich kann es. Du, das ist ja auch so interessant. Petrus nicht, war ja immer sehr neugierig. Ja, was wird denn mit dem Johannes? Das geht dich gar nichts an. Du folge mir nach. Du hast einen eigenen Weg. Und du wirst irgendwo hinkommen, wo du eigentlich nicht hin willst. Ja, man wird dich binden und dann wirst du zu meiner Ehre sterben. Und so ist ja Petrus auch dann gestorben am Kreuz mit dem Kopf nach unten. und hat 3 Tage vom Kreuz herab gepredigt, das Evangelium. Ja, führen dahin, wo du nicht willst. Petrus, dich geht gar nicht an, was mit Johannes passiert. Du folge mir nach, denn ich bin der Herr und ich bringe alles zurecht. Kinder Gottes sollen also festbleiben am Wort der Verheißung und frei bleiben von dem sündigen Sog der Welt. Es geht darum, und das sagen wir uns immer wieder ganz persönlich, es geht um unser Zeugnis der Liebe, Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Dass wir bezeugen, Gott hat mich lieb, er war barmherzig, er hat mich gnädig angenommen. Nur dazu sind wir. Zeugen berichten nur von dem, was sie selber erlebt haben. Zeugen sind keine Richter, sondern sind nur Zeugen. Sie geben nur Zeugnis von der Herrlichkeit Gottes. Das ist unser Auftrag. Bei der Wiederkunft Jesu zum angekündigten Gericht steht auch dann die Wiedersammlung Israels in Verbindung, die wir nach 2500 Jahren, man stellt sich das einfach mal vor, erleben. Unsere Glaubensväter vor hunderten Jahren haben Ausschau gehalten danach. Wir erleben das. Das Wunder, dass aus allen Nationen Juden nach Hause gerufen werden. Israelis müssen wir heute sagen. Juden ist ja bloß der Stamm Juda. Das ist ein Wunder. Ich habe kürzlich gerade wieder gelesen, dass ja aufgrund des Pogroms sie eigentlich schon schon im Norden Australiens einen Platz ausgeguckt haben, wo sie hin könnten. Aber Gott sagt, nein, das machen wir nicht. Ihr könnt nicht wählen, sondern ich wähle für euch, denn ich will mich verherrlichen unter euch, euch zur Buße führen. Ich lese das mal, was auch Mose schon sagen konnte, ja, mit diesem Weitblick. Ja. Wir sehen ja immer bloß ein paar Bergspitzen, aber die Täler dazwischen, was ich alles, das sehen wir ja nicht. Ne? Da gucken wir von der Zugspitze, oh, alles so Spitzen, Spitzen, Spitzen. Aber da findet immer was statt in den Tälern. Da ist eine Bewegung, 5. Mose 30, wo Mose sagt, wenn nun über dich kommt dies alles, also das heißt die Ankündigung der Zurechtbringung, ja, wenn ihr nicht gehorsam seid, wenn dies alles kommt, es sei Segen oder Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du in dein Herz gehst, wo du unter den Heiden bist, dahin dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat, und bekehrst dich zu dem Herrn, deinem Gott, dass du seiner Stimme gehorchest, du und deine Kinder, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, in allem, was ich dir heute gebiete, so wird der Herr, dein Gott, dein Gefängnis wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder versammeln aus allen Völkern, dahin dich der Herr, dein Gott, verstreut hat. Wenn du bis an den Himmelenden verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben und wirst es einnehmen und er wird dir Gutes tun und dich mehren über deine Väter. Und der Herr wird dein Gott, wird dein Herz beschneiden. Also das ist dann die Wiedergeburt, die Bekehrung. Und das Herz deiner Nachkommen, dass du den Herrn, deinem Gott, liebest von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du leben möchtest. Das geht einher mit der Ankündigung des Gerichtes über das gottlose Wesen in dieser Welt. Wir sind quasi nur Zuschauer. Wir sind nicht Akteure. Akteure sind wir nur als Zeugen, was Gott barmherzig an uns getan hat. Ansonsten sind wir nur Zuschauer. Gott selbst nimmt alles in seine Hand. Es lohnt sich also trotz aller Zeitströmungen und Zeitstürme, einseitig am Herrn zu bleiben, der über allem das erste und das letzte Wort hat. das Erste und das Letzte. Er sagt, was dran ist. Ein Kennzeichen im Verhalten der falschen Gläubigen, den wir nicht anheimfallen sollen, ist, sie murren ständig, sind ständig unzufrieden. Das ist ein Kennzeichen. Sie hadern mit ihrem Geschick und dabei suchen sie nur, sich selbst zu verwirklichen. Sie wollen nach ihren Begierden leben. Sie reden stolze Worte. Sie schmeicheln vielleicht sogar dem Nächsten, um aus ihm Nutzen zu ziehen. Es ist das Benehmen der menschlichen Natur, die sich hat nicht unter die Führung Gottes in Jesus bringen lassen. Die nicht den Sieg Jesu von Golgatha annehmen wollen. Nicht murren und hadern, sondern Dankbarkeit ist angesagt für die Gemeinde. Zuversicht soll das Herz der Kinder Gottes stets bewegen. Warum? Weil sie wissen, und da zitiere ich hier einen Liedvers, was Gott tut, das ist wohlgetan. Es bleibt gerecht sein Wille, wie er fängt seine Sachen an, will ich ihm halten stille. Er ist mein Gott, der in der Not mich wohl weiß zu erhalten. Drum lasse ich ihn nur walten. Möge der Herr schenken, dass dies sich auch rumspricht, so wie Judas das durch den Heiligen Geist offenbar machen durfte. Gott hat alles in der Hand, bleib du ruhig, geborgen und sei nichts anderes als nur ein Zeuge der Gnade Jesu. Vielleicht haben wir etwas aus diesen 2, 3 Versen für uns persönlich auch neu aufgreifen können. Es geht ja da auch noch weiter, aber wir merken, was dem Judas bewegte. Er wollte eigentlich so, gerade am Anfang des Briefes, sagt er, ich wollte gerade von unserer herrlichen Zukunft nur reden. Aber jetzt muss ich davon reden, dass ihr aufpassen müsst, dass ihr euch nicht mit involvieren lasst in die Schlechtigkeiten derer, die da auch religiös in dieser Welt einhergehen. Nicht, dass ihr euch abziehen lasst vom Zeugnis der Gnade. Und ich denke, das ist zu jeder Zeit wichtig gewesen und ist auch zu unserer Zeit wichtig und es wird auch wichtig sein, bis der Herr wiederkommt. Wir bleiben bei ihm.